Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann, Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, begrüße euch recht herzlich zu dieser Sendung. Wir haben heute einen Interviewgast wieder eingeladen. Der ein oder anderen wird ihn sicherlich gleich an der Stimme erkennen, wenn man ihm nur zuhört bei der Vorstellung. Mehr verrate ich aber nicht. Jetzt sage ich erstmal schönen guten Morgen zum Christian nach Bielefeld.
Ja, moin Fritz. Hi, ich freue mich. Wir nehmen wieder auf. Samstags morgens. Das ist mal eine ganz neue Zeit. Euch auch all da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Privatpiloten Lounge. Wir reden heute mal mit jemandem, der auch published, und zwar im Wesentlichen in Video auf YouTube. Er fliegt UL und wir dachten uns, mit dem reden wir jetzt einfach mal. Herzlich willkommen, Michael Groß. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Fritz. Morgen, Christian. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Michael, wer bist du, was machst du und warum?
Da sind ja schon viele Fragen auf einmal. Ja, also Michael Groß, viele kennen mich vielleicht unter dem Namen Hirnklempner. Ich bin UL-Pilot. Mein YouTube-Name deutet vielleicht schon ein bisschen auf meinen Beruf hin. Also ich bin tatsächlich Arzt und zwar Neurologe. Also ich arbeite nicht handwerklich mit dem Gehirn, aber eben trotzdem auf meine Weise. Und habe irgendwann mal angefangen, auch YouTube-Filme zu veröffentlichen. Erst eigentlich nur zum Spaß. Und das hat sich dann eigentlich ganz nett entwickelt. Man bekommt ja dann doch auch recht gute Resonanz meistens. Und das motiviert natürlich. Und dann ist das immer mehr geworden. Und mittlerweile, kennen mich doch mittlerweile einige Leute da in der UL-Szene und auf YouTube. Das ist irgendwie ganz schön. Es macht Spaß.
Was sind deine Lizenzen? Du fliegst UL. Wie lange schon?
Genau. Ja, ich habe ziemlich genau vor 10 Jahren angefangen mit der Ausbildung und habe dann irgendwann im Sommer die Lizenz gehabt in der Tasche. Das geht ja bei UL relativ schnell. Mhm. Ich wollte eigentlich als Jugendlicher, als 14-, 15-Jähriger schon immer Segelflug anfangen und hatte mich da in der Region Finsebeck bei Steinheim, Kreis Höxter, da gab es einen Segelflugplatz. Da bin ich schon als Gast immer mal gewesen, als 12-, 13-Jähriger. Und als es dann soweit war, hatte ich ein Augenproblem, dass es erst nicht klappte mit dem Medical. Und dann habe ich mich sogar damals operieren lassen an Augen, also ziemlich aufwendig. Und als dann das Medical geklappt hätte, hatte ich dann mit 15 andere Dinge im Kopf, Mofa und Mädels und so weiter. Und dann bin ich irgendwie wieder drüber weggekommen über die Fliegerei.
Mofa und Mädels.
Und dann habe ich vor 10, 11, 12 Ja, das war wirklich so, ne? Ich hatte meine Vespa.
Du warst sehr sympathisch, sehr sympathisch.
Ich war Kumpels und ist dann als Rocker über die Dörfer gefahren, nichts los in Ostwestfalen. Ja, und dann habe ich auf einer Privatparty, durch meine Bielefeld ist ja nicht weit von Steinheim, dann habe ich auf einer Privatparty einen Berufspiloten kennengelernt, einen Lufthansa-Kapitän, und mit dem bin ich natürlich ins Gespräch gekommen, habe gesagt, Fliegerei finde ich toll, wollte ich auch immer mal machen. Und dann sagt er, wieso machen das nicht? Aber ich sage, das ist mir einfach zu aufwendig. Ne? Ich habe irgendwie Kinder und Familie und Job und so weiter. Und dann sagt er, mach doch UL. Ich sage, wie, was UL? Irgendwie da habe ich mir natürlich das unter UL vorgestellt, was es auch vor 20, 25 Jahren vielleicht mal war.
Irgendwelche
Rohre mit Tüchern und irgendwie was total Aberwitziges. Und da habe ich gesagt, nee, das bin ich nicht. Und sagt er, nee, muss mal vorbeikommen bei uns zum Platz. In Greven war das damals. Dann bin ich da mal hingefahren. Die hatten eine WT9 als Clubflieger. Da bin ich WT9 geflogen als Gast. Fand das super toll. Und dann war es einfach passiert. Da wusste ich, muss das jetzt machen. Und dann hatte ich mich damals in Greven eben auch am FMO, dieser benachbarte Sportplatz, wenn man so will, da erkundigt und dann auch in Techte, was für mich ein bisschen näher war. Und dann habe ich dann letztlich in der kommerziellen Flugschule von Flight in Münster-Techte dann die Ausbildung gemacht. Und das ging auch innerhalb weniger Monate, dass ich meinen Schein in der Tasche hatte. Das war eine gute Entscheidung.
Deswegen bin ich auch froh, dass du heute mit dabei bist in der Sendung, weil wir jetzt auch endlich mal die Kolleginnen und Kollegen der UL-Fliegerei abdecken können.
Ja, das finde ich total gut. Das finde ich total gut, weil ich merke das ja manchmal, dass es auch gewisse Vorurteile gibt, so manchmal fast so ein bisschen, dass man denkt, da ist irgendwie so eine unsichtbare Grenze, was ich ganz blöd finde. Ich fahre zum Beispiel auch Mountainbike und es kommt ja vor, dass man, wenn einem auf dem Rennrad einer entgegenkommt, dass der einen nicht grüßt, wo ich denke, ey, der hat nur ein Rad mit etwas schmaleren Reifen und er meint, er ist in einer anderen Welt. Was ist das denn bitte?
Jede Subkultur hat ihre Subkultur.
Ja, genau. Und ich meine, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen in die Luft, der eine so, der andere so. Und das ist ja, liegt ja alles nah beieinander.
Lass uns vielleicht gleich nochmal, also ich würde ganz gerne gleich nachher nochmal auf das Thema UL versus PPL und so gleich kommen, weil ich das in der Tat auch ein spannendes Thema immer noch finde. Komme ja selber eigentlich auch ganz von früher aus der UL-Szene und würde mich mal interessieren, wie du das heute wahrnimmst, aber da reden wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen drüber. Genau, also deine Homebase heute ist Echo Delta Lima Tango, also sprich Münstertech, hast du gesagt. Hier bei uns ums Eck. Wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, da habe ich mal Prüfung gemacht und ja, da fühlt sich wohl.
Ja, das kann man wohl sagen. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis man da so ein bisschen warm wird, da in der Community. An so einem Flugplatz ist ja auch so ein Mikrokosmos mit sozialen Drähten, die man so hier und da ein bisschen durchblicken muss. Das kann ein bisschen dauern, aber mittlerweile fühle ich mich da sehr, sehr wohl und bin da, wenn es eben geht, jedes Wochenende wenigstens mal kurz. Ja, das versuche ich schon.
Ja, du bist auch mit den Videos auf YouTube bist du ja auch sehr aktiv. Und da versuchst du ja auch immer so viel wie möglich auch aufzunehmen und zu filmen. Also ich verfolge ja deinen Kanal und gucke da ja auch immer zu, auch wenn so die Treffen mit Pilot Frank und mit dem Skyfool dann zustande kommen. Das ist ja auch immer sehr schön, wenn ihr dann zu dritt unterwegs seid. Eine spannende Sache. Michael, jetzt würde ich aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja gesagt, du bist Neurologe, Arzt. Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, warst du auch mal fliegender Notarzt. Ist das richtig?
Ja, genau. Ich war 14 Jahre auf dem Christoph Westphalen, der ja am Flughafen Münster-Osnabrück stationiert ist. Das ist ein Intensivtransporthubschrauber, also ein ITH, kein RTH. Das heißt, wir haben etwa 2/3 Sekundärtransporte gemacht. Das heißt, wir haben schwerkranke Patienten von einer Intensivstation zur anderen verlegt oder von kleineren Häusern in große Zentren. Also teils Schwerkranke mit Beatmung, mit einem Schnickschnack, was intensivmedizinisch dazugehört. Jo, und das habe ich 14 Jahre gemacht und habe das dann irgendwann aufgehört, um ganz ehrlich zu sein, weil mir die Dienste, weil ich das irgendwann extrem anstrengend fand. Wir haben 24-Stunden-Dienste gemacht als Ärzte auf dem Hubschrauber. Und die Nachtaktivitäten wurden auch immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, das macht mich einfach zu fertig, das sozusagen neben dem anderen Job. Und dann habe ich das irgendwann angegeben. Das war aber sehr, sehr reizvoll. Und das vermisse ich auch wirklich sehr, weil man natürlich noch einen ganz anderen Einblick auch in die Profifliegerei bekommen hat. Mhm. Die Piloten, die wir dort hatten, die ich kennengelernt habe, ja gut, waren natürlich Vollprofis. Ne? Ich glaube, der ADAC stellt ein ab 1000 Stunden Flugerfahrung auf Hubschrauber. Und das war schon auch immer eine tolle Atmosphäre auf der Station, fast wie so eine, ja, meistens waren es Männer, mehr oder weniger so eine Männer-WG, man kocht zusammen, frühstückt zusammen, erlebt die Dienste, bearbeitet die nach, also die Einsätze, gibt ein Briefing am Dienstbeginn, zum Schluss. Ich habe viel gelernt über Checklisten, wie fliegen Profis, worauf legen die Wert, wie sorgfältig sind die. Ich habe viel natürlich über Funk mitbekommen. Man durfte auch mal auf dem Rückweg vom Einsatz mal vorne sitzen, das ist natürlich ein bisschen spannender als hinten. Die Piloten haben einen ja zum Spaß mal abfällig auch Self-Loading Cargo genannt. Und vorne im Hubschrauber ist es definitiv spannender, muss man wirklich sagen. Und das hat mir riesig Spaß gemacht und ich habe da, glaube ich, auch viel mitgenommen für meine kleine Hobbyfliegerei.
Okay. Wenn man jetzt als fliegender Notarzt unterwegs ist, gibt es da einen bestimmten Weg, wie man sich bewerben muss? Oder sagt man einfach dann, wo gerade eine Stelle frei ist, da bewerbe ich mich drauf und dann darf ich da jetzt mitfliegen?
Also ich sag mal so, es gibt zwei Modelle. Meistens sind die Hubschrauber angeschlossen an eine Klinik. Und dann wird von der Klinik vertraglich festgelegt, der Hubschrauber besetzt mit einem Notarzt aus der Klinik. Dazu müsste man Anästhesist werden in der Regel und in einer Klinik arbeiten, wo ein Hubschrauber stationiert ist. Mhm. Beim Christoph Westphalen war es so, dass es alles Freelancer waren, also alles freiberufliche Honorarkräfte, die Notärzte. Und da gehört sicherlich ein bisschen Glück zu, da in das Team zu kommen, weil die Latte, was Qualifikation angeht, doch relativ hoch hängt. Ne? Also es wird ein Facharzt erwartet, idealerweise Anästhesie, dann auch bestimmte Zusatzbezeichnungen. Und da ist man als Neurologe, auch wenn ich die formellen Qualifikationen alle hatte, doch auch eher ein Exot, muss man sagen. Ja, und wer heute als Notarzt Hubschrauber fliegen will, dem empfehle ich natürlich, sich eine Klinik auszusuchen, wo ein Hubschrauber steht und dort in die Anästhesie zu gehen. Dann hat man sicher die besten Chancen, dass es auch klappt.
Okay. Du hattest uns schon so ein bisschen Einblick gegeben in so eine Männer-WG, die da stationiert ist. Wie sieht das so en Detail nochmal aus? Also morgens, der Hubschrauber da fliegen ab Sonnenaufgang, weil ihr ja nach Sicht fliegt. Gibt es dann ein Briefing? Trifft man sich vorher mit der Crew? Wie sieht so ein normaler, in Anführungszeichen, ja, Arbeitstag bei euch aus? Oder wie hat der ausgesehen?
Ja, also die ITH, also Intensivtransport-Hubschrauberstation, war dann schon eine Besonderheit, weil die eben eine 24-Stunden-Bereitschaft hatte. Die meisten RTH-Rettungshubschrauberstationen fliegen ab Sonnenaufgang, das stimmt. Bei uns war es eben 24 Stunden, das heißt, wir sind abends um 20 Uhr zum Dienst erschienen. Dann war die Nachtcrew schon da, das heißt zwei Piloten für die Nacht und ein HEMS, also ja, es gibt ja einmal so viele Abkürzungen da, noch mehr als in der normalen Fliegerei. Also HEMS steht für Helicopter Emergency Medical Service und mit HEMS hat man die Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter bezeichnet, die da auch Dienst taten. Das heißt, da waren HEMS und zwei Piloten, da hat man sich zusammengesetzt, das Briefing gemacht, wie sieht das Wetter aus in der Nacht, ist das überhaupt fliegbar, wie du schon sagst, Sichtflug natürlich. Haben die Nachtpiloten, das war meistens schon vor meinem Dienstantritt, natürlich die Maschine gecheckt für ihren Dienst, getankt, wir hatten selber eine Tankstelle auf dem Gelände und dann geht man dann irgendwann zu Bett, hat den Melder natürlich am Mann. Nachts gibt's immer ein bisschen Vorlauf, zu meiner Zeit gab's nachts noch nicht die richtigen herkömmlichen Primäreinsätze, dass natürlich der Melder geht und man innerhalb einer Minute in einem Hubschrauber sitzt. Dann nachts gab es immer noch ein bisschen Vorlauf, das hat sich mittlerweile aber, soweit ich das weiß, geändert. Die fliegen jetzt mit Nachtsichtbrillen, das heißt, auch ein klassischer Primäreinsatz kann nachts stattfinden, dass man sogar auf der Autobahn in der Nacht landet, beim Verkehrsunfall beispielsweise. Das ging damals zu meiner Zeit noch nicht, das hatte sich gerade entwickelt. Ja gut, und morgens, ja, und irgendwann kommt dann vielleicht von einem, also mein Standard war, es gab einen Anruf, das Krankenhaus, ich sag jetzt mal Brilon im Sauerland, meldet sich mit einem polytraumatisierten Patienten, der irgendwie in der Nacht vom Baum gefahren ist und der da nicht optimal versorgt werden kann, der vielleicht ins Bergmannsheil muss nach Bochum, in eine große Unfallklinik, und dann ist man dorthin geflogen, hat den Patienten übernommen, hat den in die Klinik gebracht und ist wieder heimgeflogen. So, und dann gab es vielleicht ein, zwei Einsätze in der Nacht, und wenn es dann morgens losging, hat der Tagpilot irgendwann vom Nachtpiloten die Maschine übernommen. Die haben ihre Checks gemacht. Man konnte als Notarzt erstmal noch ein bisschen ausschlafen, sozusagen bis zum Frühstück. Und dann hat man das Morgenbriefing gemacht mit der Tagbesatzung. Da war ein anderer HEMS da, ein anderer Rettungsassistent oder Notfallsanitäter. Hat mit dem besprochen, was anliegt, hat mit dem die Ausrüstung gecheckt. Parallel zum Piloten natürlich, der die Maschine gecheckt hat, auch morgens. Und dann hat man natürlich die Primärbereitschaft gehabt. Das heißt, wenn dann der Melder geht und es piepst, dann ist man wirklich in 0, nix im Hubschrauber und dann geht's halt los zum Primäreinsatz.
Mhm. Hast du eigentlich noch Kontakt zu den Kollegen? Weil 14 Jahre ist ja schon eine lange Zeit und da bilden sich ja bestimmt auch Freundschaften. Seid ihr noch so ein bisschen locker miteinander befreundet?
Ja, locker, muss man sagen. Also es gibt ein, zwei, zu denen habe ich immer mal wieder Kontakt, dass ich die auch mal persönlich treffe. Viele verliert man leider aus den Augen, weil man hat einfach, ihr kennt das ja beruflich, so viele Kontakte, auch über die Familie, und man kann gar nicht alle Freundschaften pflegen. Aber klar, die, die wirklich lang gewachsen sind und die auch ein bisschen privat geworden sind in der Zeit, die bleiben natürlich die Kontakte, und vor allem sind das ja auch sehr intensive Kontakte gewesen. Man hat ja zum Teil sehr emotionale Situationen auch gemeinsam irgendwie durchlebt, und da bleibt schon was auch hängen, ne? Also ich würde sagen, zu einigen aus der Zeit habe ich doch einen sehr nahen Kontakt. Das heißt, wenn ich die mal treffe, habe ich auch den Eindruck, ich kenne die seit 100 Jahren. So, das ist schon so, ne? Aber leider nur noch wenig Kontakt. Das sind nur noch Einzelne, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe.
Würdest du gerne wieder zum fliegenden Personal, nenne ich es mal, zurückgehen? Vermisst du das sehr? Oder sagst du, jetzt, wo du angekommen bist, das ist gut?
Ja, ich würde das mal so sagen, so wie es war, wäre es mir jetzt tatsächlich zu anstrengend. Also die Entscheidung war schon richtig. Mhm. Wenn es so Teammitglied Light gäbe, man kommt da nur einmal im Monat hin und macht nur einen entspannten Tagdienst, dann hätte ich da schon Lust drauf. Ne? Aber ich bin natürlich jetzt auch raus, das heißt, die Routine ist nicht mehr da, und da musste ich als Neurologe sowieso immer Gas geben, um da auch wirklich aktuell auf dem Laufenden zu sein, auch was das Medizinische angeht, was über die Neurologie hinausgeht. Und da bin ich jetzt auch gar nicht mehr. Ne? Das heißt, es ist zwar erst 2 Jahre her, dass ich ausgestiegen bin, aber ich glaube, ich müsste mich jetzt schon wieder richtig updaten, um mich sicher genug zu fühlen, um da in den Hubschrauber zu steigen. Weil das ist schon oft ja eine Situation, wo ja teilweise das Bodenpersonal sagt, zum Glück ist jetzt der Hubschrauber da. So nach dem Motto, die können alles und bringen alles wieder in Ordnung. Das heißt, die Erwartung ist natürlich hoch zu Recht. Ja? Okay. Und selbstkritisch würde ich jetzt mal sagen, ich würde diese Erwartung jetzt auch nicht mehr erfüllen können. Das heißt, das ist für mich gelaufen, denke ich mal.
Okay. Ja, Michael, das ist echt interessant, was du gerade sagtest in Bezug auf die Erwartungshaltung an einen Rettungsheli. Da würde ich ganz gerne einfach nochmal nachfragen, weil ich das von der Wahrnehmung auch so habe. Also immer wenn der Heli kommt, dann ist es schlimm, in Anführungsstrichen. Also jetzt so aus der, dann hat das schon eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und ist es dann wirklich so, dass dann im Grunde das Bodenpersonal das dann schon sehr fokussiert auf den Heli dann sieht? Also so nach dem Motto, was du eben schon sagtest, jetzt kommt der Heli, Jetzt wird alles gut.
Ja, ich habe das schon so erlebt. Man muss natürlich sagen, beim bodengebundenen Rettungsdienst gibt es ja, das ist gar nicht schlimm, natürlich auch Unterschiede in der Qualifikation und in der Erfahrung. Da gibt es absolute Vollprofis, die wirklich hochqualifiziert sind und die natürlich mit dem Notarzt vom Hubschrauber absolut auf Augenhöhe arbeiten. Und es gibt natürlich auch Leute, die gar nicht heiß sind auf Rettungsdienst, die vielleicht an der Stelle, wo sie arbeiten im Krankenhaus, auch bodengebundenen Rettungsdienst machen müssen. Die möchten das gar nicht, die sind vielleicht auch unsicher. Dann gibt es vielleicht auf dem Rettungswagen auch ein Team, was nicht, ja, sag ich mal, jetzt nicht High-End-mäßig ausgebildet ist. Die machen alle einen Job, die sind alle motiviert, aber klar, es ist, jeder hat seine Schwächen, und ich bin auch nicht der beste Notarzt auf dem Hubschrauber gewesen. Und dass man da, wenn man wirklich mit Schwerstkranken zu tun hat, auch sich freut, wenn jemand kommt, der vielleicht noch qualifizierter ist, das finde ich total verständlich. Und meistens ist das ja auch so, dass die auf dem Hubschrauber wirklich hochqualifiziert, sehr, sehr erfahren sind, und die Rechnung geht ja am Ende auch auf. Aber Für einen Neurologen, der da mitarbeitet und auch alles gibt, ist das schon auch immer eine Herausforderung gewesen, muss ich schon sagen. Ja.
Okay, also das heißt, und das wollte ich auch nochmal, weil das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil ich sag mal so, bei den Zivilisten in Anführungsstrichen ist die Warnung immer, wenn der Hubschrauber kommt, dann muss es schnell gehen. Also ist dieser Geschwindigkeitsaspekt ist ein Thema. Aber es geht halt eben auch um die Qualität, die dann da einfliegt. Ne? Also das ist dann auch nochmal so ein Aspekt, glaube ich.
Ja, genau. Das würde ich ganz klar so sehen, die Qualität. Und es gibt natürlich auch Verletzte, die müssen mit dem Hubschrauber transportiert werden, weil man beispielsweise bei Wirbelsäulenverletzungen sehr, sehr ungern über die Straße fährt, wegen mehr Erschütterungen und so weiter. Und man erreicht natürlich mit dem Hubschrauber schnell eine ideale Klinik, was bodengebunden ja teilweise 2 Stunden dauert, wenn ich jetzt aus dem Sauerland mal anreise oder aus dem Emsland oder irgendwoher. Das kommt ja dazu, also der reine Transportzeitfaktor. Und was du eben sagtest, nicht nur Zeit, sondern auch Qualität, da muss man sagen, das geht natürlich auch Hand in Hand. Das heißt, eine optimale notärztliche Versorgung an der Unfallstelle oder an der Einsatzstelle heißt natürlich auch superschnell den Patienten stabilisieren, transportfertig machen und ab die Post. Das heißt, man behandelt vor Ort eigentlich gar nicht so sehr, sondern man sieht zu, dass man den Patienten schnell stabilisiert und dann geht's auch schon los. Ja, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Wenig an der Einsatzstelle tun, Schwerpunkt auf sehr kurze Zeit präklinisch, dass man die Patienten sehr, sehr schnell in die geeignete Klinik bekommt.
Okay. Verlassen wir einfach mal jetzt so ein bisschen deinen beruflichen Background. Kommen wir mal zum privaten Fliegen, was uns alle interessiert. Ja. Du hast uns ja im Vorgespräch und auch eben in der Einleitung schon so ein bisschen über deinen Background erzählt, also über deine Ausbildung, der Weg dahin, warum. Du bist jetzt vorher mal auf dem Heli mitgeflogen. Hast du nie gedacht, mal vielleicht Heli zu fliegen?
Das finde ich natürlich total reizvoll, ne? Aber ich finde, das ist erstens unerschwinglich und also es gibt ja auch die UL-Helis mittlerweile, aber das ist natürlich eine wackelige Angelegenheit. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich mein Leben so da einsetzen möchte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber das finde ich schon nochmal sehr, sehr speziell, Ultraleit-Hubschrauber. Und einen großen Hubschrauber zu fliegen, also auch hier diese R22 und Co., also ein richtiger Hubschrauber, kein UL-Hubschrauber, das finde ich einfach viel zu teuer und aus der Perspektive unvernünftig, ne? Also ich bin Familienvater, habe eine gewisse Verantwortung und auch eine Verantwortung natürlich, wie ich das Geld, das Familieneinkommen einsetze. Und da würde man auch wirklich so viel Geld ausgeben, das wäre mir eine Nummer zu groß, auch finanziell, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber du hast auch da nie irgendwie, manchmal denkt man ja dann so, okay, du bist halt beruflich mitgeflogen, kennst die Materie, dass man dann anfängt drüber nachzudenken, wie kann ich irgendwie, ja, ich sag mal, vielleicht Heli pilotieren über irgendeinen Weg oder vielleicht auch so halb beruflich Freelancer und so, aber das war nie wirklich Thema.
Nicht wirklich. Also natürlich kommt sowas auf, auch wenn man Leute kennenlernt, die vielleicht privat diesen Weg gehen, aber da bin ich zu sehr Realist und vielleicht auch zu konservativ und hänge auch zu sehr am Geld, was auch begrenzt ist, ja, als dass ich das jemals wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Hm.
Du fliegst jetzt UL. Wie hast du damals die Entscheidung getroffen, UL versus PPL? Du hast so ein bisschen was schon erzählt am Anfang. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Ja. Also ja. Warum bist du da heute, wo du bist und nicht woanders? Und das würde mich einfach mal interessieren.
Ja, also ursprünglich war die Idee, den UL-Schein zu machen, dass das natürlich viel schneller geht, als einen PPL-Schein zu machen. Also man braucht weniger Stunden, der Aufwand für Theorie ist geringer, die Kosten sind geringer, man hat vielleicht auch eher die Möglichkeit, sich einen eigenen Flieger zu leisten, also ganz pragmatische Gründe. Dann habe ich zwischendurch natürlich auch in den letzten Jahren immer mal überlegt, möchte ich vielleicht doch nochmal aufstocken. Es gab ja auch eine Zeit lang diese Option, über einen relativ kleinen Aufwand auf den PPL N. Upzugraden, PPLN, genau.
Das war mein Weg, ja, genau. Hm.
Ja, das im Nachhinein denke ich auch, hätte sie das mal gemacht. Aber zu der Zeit habe ich noch gedacht, ja, ist echt irgendwie, ist leider vorbei, die Gelegenheit. Ja. Damals habe ich gedacht, ja gut, dann musste, das Argument ist ja immer, willst du nicht auch mal mit der ganzen Familie auf eine Insel fliegen oder in Urlaub fliegen? Dann habe ich gedacht, naja, um das zu machen, muss ich natürlich dann auf einer Cessna oder Cirrus auch sehr erfahren sein. Ich muss mich sicher fühlen, um auch die Familie mitzunehmen. Das heißt, dann ist es ja nicht mit der Lizenz getan. Da muss ich auch Stunden sammeln, muss mir eine gewisse Routine erarbeiten, die ich auf dem UL zu der Zeit schon hatte, so für meine Verhältnisse. Mhm. Und dann war das auch eine ganz praktische Überlegung, dass ich gesagt habe, nee, den Aufwand machst du jetzt nicht. Wie gesagt, parallel zu Familie mit drei Kindern und Job und so weiter. Ich gesagt habe, nee, du bist froh, dass du dein UL hast, das ist flott, damit kannst du alleine auf die Insel und kannst auch mal ein Kind mitnehmen oder einen Freund oder die Frau und dann bin ich da geblieben. Aber mittlerweile denke ich sogar fast mehr, um mich einfach fliegerisch weiterzuentwickeln und auch noch mehr eine Wissensbasis zu erarbeiten, einfach da nochmal in die Tiefe zu gehen. Da würde mich das schon in gewisser Weise herausfordern, einfach PPL nochmal zu machen.
Ja, also das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil ich habe es gesagt, auch an anderen Stellen schon in diesem Format hier, das ist ja mein Weg gewesen. Ich bin damals relativ ähnlich wie du angefangen, also auch so ein bisschen aus einer Laune raus, ich brauche irgendwas, ich will fliegen und dann plötzlich war ich im OL und zack, war das alles schon irgendwie gegessen. Aber dann kam bei mir halt eben auch zum Beispiel so dieser Wunsch auf, man will mehr machen. Dieses Argument, 2 versus 4 Sitze, natürlich, klar, das ist da, je nachdem, was man so um sich rum hat, Familie etc., Freunde. Aber es war in der Tat auch, und das ist genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, eher eigentlich das Thema, dass man sich ein bisschen weiterentwickeln will. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, möchte vielleicht ein bisschen komplexere Flugzeuge fliegen, wobei man das ja auch in Relation setzen muss heute, wenn ich mir heute hochmoderne ULs ansehe, tut sich das wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viel. Aber einfach, ich sag mal, ein bisschen mehr Masse bewegen ist natürlich auch schon mal ein anderer Punkt. Ist auch ein Punkt in Bezug auf Wettereinflüsse ja natürlich zum Beispiel.
Ja, klar.
Und also ich bin sehr froh, dass das damals bei mir ging, dass ich eben diesen Weg von UL über PPLN dann gemacht habe. Und heute ist das ja echt dann schon, ja, ich sag mal, eine wichtige Entscheidung, wenn ich in die Fliegerei einsteige. Mit was steige ich ein? Ne? Weil wenn ich jetzt halt heute UL mache, dann ist eben diese Transition, die ist halt nicht mehr da. Ne? Und das ist dann schon so ein Thema. Ne? Da muss man schon drüber nachdenken.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich erlebe allerdings auch bei vielen PPL-Fliegern, dass die sagen,
dass sie downgraden.
Ich steige um auf ein modernes UL. Ich habe auch so in dem VL3 Bekanntenkreis jemanden, der auch früher Cirrus geflogen ist, der sagt, ich fliege jetzt mit meiner VL3, mit dem 915. Die ist genauso schnell. Ist sie unwirklich.
Ja, ja.
Und die Betriebskosten sind ein Bruchteil davon. Ich kann überall landen. Klar, ich kann nicht IFR fliegen. Ich kann auch leider nachts nicht fliegen. Das ist ein Problem. Aber eigentlich ist es für mich viel praktischer und macht mir von daher sogar mehr Spaß. Ja. Und das war auch so ein Grund, dass ich irgendwann gedacht habe, naja, vielleicht doch PPL nicht. Aber reizen tut es mich immer noch.
Also ich kenne auch genug Leute, die genau auch diesen Weg gegangen sind, also auch von PPL dann wieder runter, weil sie, das ist ja auch in der Fliegerei auch immer so ein Punkt, ne? Also ich sag mal, du fängst an und hast vielleicht diese Überlegung, okay, ich habe eine Familie und dann möchte ich zu dritt oder zu viert fliegen. Und du fliegst dann irgendwie ein paar Jahre durch die Gegend und irgendwie werden diese Flüge zu dritt oder zu viert immer weniger, weil, keine Ahnung, die Familie, die nicht selbst fliegt, irgendwann auch mal, ja, ich sag mal, vielleicht einfach nur das von A nach B gut findet, wenn es irgendwie auf ein nettes Ziel geht. Aber das Fliegen selbst, also der Weg ist das Ziel, was wir ja als Piloten eigentlich so sehen, bei denen natürlich nicht so im Vordergrund steht und dadurch wird es vielleicht auch immer ein bisschen dünner. Und wenn du dann das irgendwie siehst nach ein paar Jahren und dann denkst du, okay, das kann man vielleicht dann auch anders haben. Ne? Also da kenne ich auch viele und das ist auch eine vernünftige Entwicklung, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Und ich kenne auch viele, die PPL und UL fliegen im Mix und also von daher, das ist ja auch so das Schöne eigentlich, wenn auch bei uns in der Fliegerei, dass man das auch so tun kann. Ne?
Es gibt ja auch einen YouTube-Kollegen, so ein Pilot Uli, der fliegt.
Genau, alles der fliegt ja auch Piper und
und dann auch mal wieder eine C-42, ne? Also echt eine witzige Mischung, was er fliegt. Aber ich meine, davon wird man ja nicht dümmer, ne? Das bringt natürlich unheimlich was auch an Erfahrung.
Richtig,
wenn ich viele unterschiedliche Muster von 300 bis Kilo bis, keine Ahnung, 2 Tonnen fliege, immer mal so, mal so, das ist schon stark, ne?
Finde ich. Definitiv. Also das ist vom fliegerischen Anspruch her, muss man ganz klar sagen, ist das definitiv ein Hut ab, ne? Also definitiv. Ist das eigentlich noch so ein Ding, dieses UL versus PPL?
Meinst du, ob ich immer noch hadere, das irgendwann mal zu machen, oder?
Nee, ich meine das so ein bisschen in der Szene, so dieses, da kommt ein UL nein, wir sind jetzt die PPLer und.
Ja, ein bisschen schon. Ich habe aber das Gefühl, das weicht so langsam auf. Also ich erlebe das bei uns am Flugplatz auch, da kommen mal, sag jetzt mal von der älteren Generation auch mal Flieger vorbei, die gucken, beugen das erstmal so ein bisschen skeptisch, dann kommen die mal näher ran und trauen sich mal und gucken mal rein in den Flieger und wundern sich, dass das relativ modern da drin aussieht und fragen dann, sag mal, hat das Ding ein Einziehfahrwerk? Ich sage, ja, sicher. Ja, und
sicher.
Das ist aber ja, aber das ist dann fester Prop oder gibt's die auch mit Verstellprop? Ich sage, ja, das ist ein Verstellprop. Das ist ein Verstellprop? Ja, ich sage, ja, das ist ein Verstellprop. Ja, und wie schnell ist das so und so weiter? Ne? Und dann merkt man richtig, dass die so ratter, die Zahnräder im Hirn kommen richtig in Bewegung, bis sie dann irgendwann mal merken, Mensch, das ist ja gar nicht so unattraktiv. Hm. Ne? Viele leben da schon so ein bisschen in ihrer Welt und ganz andere sind natürlich total offen und sagen, ja komm, nimm mich mal mit, ich will das mal kennenlernen, dann fliegen wir zusammen mal Cirrus und so. Das finde ich toll, da habe ich dann auch richtig Spaß dran. Ja. Mhm. Aber manchmal wird man schon so ein bisschen auch beäugt oder dass viele auch sagen, ich meine, wie kannst du für so ein Flugzeug so viel Geld ausgeben? Mhm. Ja, da kriegst du doch schon eine 172 für, wo ich sage, ja, ja, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich mit dem, was ich da habe, ganz zufrieden. Das finde ich toll. Das ist schnell, wendig, sportlich. Das ist das, was ich will. Ne? Und ich kann eben auch auf einer Wiese landen, auf ihrem UL-Platz. Ja? Mhm. Und es hat viele Facetten, die UL-Fliegerei, bis in den High-End-Bereich, wo es sich dann wieder überschneidet, finde ich, mit der PPL-Fliegerei. Hatten wir ja eben schon. Und ich finde es schön, wenn die Leute offen sind und ich finde es einfach immer blöd, wenn da so ein gewisser Dünkel ist und die richtigen Piloten dann sich versuchen abzugrenzen gegen die UL-Piloten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade und nicht mehr zeitgemäß. Was soll das? Ne?
Genau, also das ist genau, also du hast es gerade gesagt und ich unterstelle jetzt mal, dass du richtige Piloten in Anführungsstrichen meintest.
Ja, natürlich, ja klar. Ja.
Weil ich glaube, wir sind alle Piloten und wer ein Flugzeug dreidimensional vernünftig bewegen kann, das ist ein Pilot. Und ob das, wie schwer das ist und überhaupt, das spielt eigentlich keine Rolle und ich glaube, dass sehen am Ende auch die meisten Zuhörer oder hören die oder meinen die meisten Zuhörer bei uns, glaube ich, auch. Und ich bin ja selber mit UL angefangen und habe so ein bisschen die Entwicklung auch gesehen, bin dann in die PPL rein und kenne so beide Welten. Bin natürlich aus der UL-Nummer so ein bisschen jetzt raus seit einiger Zeit, aber ich glaube auch, es weicht so ein bisschen auf, dass also dieses ich PPL, du UL, dass das weniger wird, also von diesem Gehabe, sag ich mal. Ne? Und Das finde ich eine gute Entwicklung, dass man einfach sagt, wir sind Piloten und wir haben Spaß an der Fliegerei und jeder wählt sein Fluggerät nach seiner persönlichen Fasson. Ich glaube, dass darauf kommt es ja am Ende an und es ist doch schön, dass es diese Möglichkeiten gibt und ich glaube, so sollte man das am Ende sehen. Ne?
Ja. Ja, also ein Kritikpunkt finde ich gelegentlich mal nachvollziehbar, wenn gesagt wird, die ULer sind weniger gut ausgebildet. Die ULer sind natürlich weniger intensiv ausgebildet, das stimmt. Das heißt, ich glaube, beim ULer ist es noch mehr Eigenverantwortung, ob ich mich weiterbilde, ob ich mich entsprechend vielleicht der Performance eines neuen ULs auch fortbilde und dann auch sicher mit dem Ding unterwegs bin. Oder ob ich sage, ja, UL ist wirklich der einfachste Weg und ich mache meinen Schein und dann habe ich es nicht mehr nötig, mich weiterzubilden. Ich glaube, da sind wir ULer mehr gefragt, wirklich am Ball zu bleiben, als vielleicht der PPLer, der schon mit seiner Lizenz etwas mehr mit auf den Weg gekriegt hat, auch an theoretischem Wissen.
Wir hatten es anfangs angesprochen, du bist mit dem Pilot Frank und auch mit dem Uli unterwegs, dann ist auch der Skyfool dabei. Wie heißt jetzt nochmal dein Kanal, weil vielleicht ist es vorhin untergegangen. Wie nennst du dich auf YouTube?
Also ich nenne mich Hirnklempner. Dieser Name, der ist irgendwann historisch auch mal so erwachsen, aus ganz anderen Gründen. Und da mich unter dem Namen natürlich dann auch irgendwann viele Leute kannten, habe ich das auch nie mehr anders benannt. Wahrscheinlich würden mich viele Leute schneller finden unter Pilot Michael oder sowas. Aber irgendwie Hirnklempner ist was Ungewöhnliches. Mittlerweile finde ich es auch ganz witzig. Und Marke ist übertrieben, aber ich glaube, mit dem Namen können schon viele was anfangen, die mal auf YouTube unterwegs waren. Und deswegen, naja, lasse ich den jetzt auch stehen. Aber eben, man kommt erst im zweiten Blick darauf, dass das was mit Fliegerei zu tun hat. Das ist mir natürlich auch klar. Ne?
Hast du eigentlich ein Drehbuch für deine Filme? Oder ist das bei dir einfach so aus dem Bauch raus, dass du sagst, GoPro an, Action und dann lassen wir laufen und gucken einfach mal, was hinten runterfällt?
Ja, eigentlich so ist es. Ne? Ein richtiges Drehbuch habe ich nicht, weil für mich ist an erster Stelle immer noch das Fliegen und an zweiter Stelle die Sachen nochmal zu erleben. Und deswegen knipse ich die Kameras an. Die laufen auch durch, bis ich gelandet bin. Und dann schaue ich nachher zu Hause, was ist dabei rausgekommen.
Okay.
Es war ganz interessant. Ich war jetzt im Herbst eine Woche in Frankreich, habe da so ein Bergtraining gemacht. Und da habe ich ja Unmengen an Material gesammelt und bin ja jetzt noch dabei, Filme daraus zu schneiden. Und da gab es kein Drehbuch. Ich habe einfach morgens, wenn wir uns in den Flieger gesetzt haben, die Kameras anmontiert, angestellt, abends die Sachen runtergeladen auf dem PC und nächsten Tag das Gleiche wieder. Und vieles ergibt sich ja auch erst daraus, wenn ich sehe, wie gut ist denn das Bildmaterial? Also gibt's da wirklich schöne Szenen, schmiert vielleicht irgendeine Kamera ab und mir fehlen komplette Passagen. Das sind natürlich auch immer so Widrigkeiten, die am Ende auch mitbestimmen, was man dann nachher auf YouTube sehen kann. Also ein Drehbuch gibt's da nicht.
Den Workflow hast du jetzt gerade schon mal angesprochen. Jetzt hast du gesagt, das war im Sommer letzten Jahres. Das heißt, du sitzt eigentlich schon ziemlich lange jetzt an dem Material, um es zu sichten. Und dann aber auch zu schneiden oder guckst du erstmal durch und sagst dann, okay, ich schreibe mir das mal auf, von da bis da kann ich aufnehmen. Wie muss man sich so deinen persönlichen Workflow vorstellen, wenn du mal wieder einen Blog zusammenschneidest?
Also diese Frankreich-Sache war natürlich extrem. Das heißt, da habe ich wirklich, also ich weiß nicht, wie viel Gigabyte an Material gesammelt. Und da waren viele spannende Plätze dabei, die viele kennen, Courchevel, Méribel, Megève und so weiter. Und habe dann einfach, als ich wieder hier war, gesagt, so, jetzt machst du dich da einfach mal dran. Und dann habe ich gesagt, erster Tag war meinetwegen der 12.9., habe ich die Bilddateien vom 12.9. angeschaut, habe gesehen, erste Drittel ist Courchevel, dann fängst du jetzt mal mit einem Film Courchevel an. Und dann packe ich die alle ich arbeite mit Final Cut Pro, packe die ganzen Filme da rein und gucke die durch und dampfe die zusammen. Das heißt, ich habe meinetwegen von einem Event, ich sage jetzt mal Courchevel, vielleicht drei Kameras a 1,5 Stunden. Dann werden diese Spuren übereinander gelegt, synchronisiert und dann gehe ich ran und schneide. Und dann wird der immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer, bis irgendwann 12, 13, 15 Minuten übrig bleiben. Mhm. So ist mein Workflow. So läuft das. Das ist natürlich aufwendig, braucht viel Zeit. Aber das macht mir richtig Spaß, weil ich, wie gesagt, ich sehe jede Szene nochmal in unterschiedlichen Perspektiven. Die Zeit vergeht dabei wie von selbst. Ich muss eher immer auf die Uhr gucken, dass ich dann genug Schlaf kriege und irgendwann ein Ende finde, weil es mich wirklich total fesselt. Das macht so einen Bock, diese Sachen nachzuarbeiten. Und sonst würde man das natürlich auch nicht machen, weil da gehen natürlich etliche Stunden für drauf. Das ist schon enorm, ne?
Ja klar, das zu sichten und dann natürlich auch immer dieses, ich glaube, du hast ja gerade das Zeitlimit angesprochen, 13, 15 Minuten, dass man da glaube ich auch nicht drüber kommt oder auch mal natürlich ein bisschen länger, aber sonst wird es glaube ich auch zu lange auf YouTube, oder? Wie sind so da deine Erfahrungen?
Also ich sehe ja, wie ich selber Filme gucke und wenn ich jetzt einen Fliegereifilm gucke, und ich habe 30 Sekunden eine Perspektive, wo auch keiner was sagt und ich nur 30 Sekunden das gleiche Bild sehe, mit einem drehenden Propeller und hinten ist irgendeine Landschaft, dann klicke ich ja weg. Also so ist mein Konsumverhalten. Ich möchte dann schon wissen, was wird kommuniziert, wo fliegen die, was passiert, welche Entscheidungen werden getroffen. Und so versuche ich natürlich auch meine Filme aufzubauen, dass die meisten Schnitte schon nach 6 oder 8 Sekunden kommen. Ja, es gibt Leute, die machen das noch viel kürzer. Das finde ich dann vielleicht auch zu nervös. Das ist ja auch eine Geschmackssache. Aber ich finde es, mir ist es passiert zu wenig, wenn die Passagen zu lang sind. Mhm. Ja, und deswegen versuche ich das wirklich so einzudampfen. Ja, okay. Viele sagen auch, Mensch, ich finde das toll, das ist eine tolle Landschaft. Lass doch mal laufen und lass die Musik weg. Ich will einfach nur die Stimmung aufnehmen, die Landschaft sehen, hätte auch gerne mehr Motorgeräusch statt Musik. Aber das sehen wirklich unterschiedliche Zuschauer natürlich auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und mein Weg ist eben der gerade beschriebene und da hoffe ich, wenn den Leuten das gefällt. Ne?
Wie viele Kameras hast du jetzt am Flugzeug? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Normalerweise 3. Also ich habe eine im Flieger, im Cockpit, die auch den Ton mit aufzeichnet. Das heißt, das ist eigentlich so die Basis. Und dann habe ich meistens 2 Außenkameras. eine 360-Grad-Kamera auf der Fläche und eine herkömmliche GoPro unter der Fläche.
Okay.
Und ja, und da versuche ich dann das Optimum eben pro Kamera eben dann auch nachher zu zeigen.
Weil du sagst, du nimmst auch den Ton auf, und ich glaube, das interessiert viele, weil das ja immer so spannend ist, wenn ATC mit über die Kopfhörer kommt. Kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, wie du da die Tontechnik aufzeichnest, wie das funktioniert? Pilot Frank nennt das immer so das Zauberkabel.
Ja, genau. Also damit ist ein Adapterkabel gemeint, was er hat, was er praktisch zwischen Headset und Kopfhöreranschluss des Fliegers zwischenschaltet. So mache ich das im Moment auch. Ja, auch passt nicht, weil er macht es mittlerweile, soweit ich weiß, anders. Also das ist für mich der beste Weg. Das heißt, ich habe da ein Adapterkabel. Von diesem Kabel aus geht dann ein Abzweig in die GoPro. Und damit habe ich das auch fertig synchronisiert. Also Bild und Ton synchronisiert auf der einen GoPro im Flieger. Viele und Frank, soweit ich weiß, jetzt auch, nehmen ein externes Mikrofon und legen das einfach stumpf mit in die Ohrmuschel und nehmen dann ein separates Aufnahmegerät, und das läuft natürlich vielleicht zuverlässiger als eine GoPro. Viele GoPros stürzen ja auch ab, die quittieren zwischendurch ihren Dienst, und dann hat man natürlich den Salat. Und ein einfaches Audioaufnahmegerät mit so einem Lavalier-Mikrofon läuft erstmal sicherer und störungsfreier. Und dann habe ich den Ton erstmal safe. Ne? Aber ich mache es anders, ich mache es über die GoPro. Und ich habe eine alte GoPro im Flieger, eine 3er. Die wackelt manchmal, die hat nicht so eine gute Bildstabilisierung, aber die läuft absolut sicher. Die fällt nicht aus. Und das ist der Weg, der für mich praktikabel ist.
Ah, das ist spannend, weil ich habe nämlich auch eine GoPro, und dann habe ich mir auch mal dieses Adapterkabel dazu geholt. Und als wir beim Cessna-Treffen in Jena waren, da lief das wunderbar in der Cirrus mit. Und dann habe ich es dann in der Piper ausprobiert, und dann war tote Hose. Dann gab es zwar ein tolles Bild, aber gar keinen Ton. Und seitdem suche ich jetzt den Fehler im Kabel.
Ja. Interessant. Ja, das ist, ich habe auch andere Varianten probiert, und es ist echt ein bisschen schwierig, und es ist oft auch störanfällig, ne? Wenn du irgendeinen bestimmten USB-Anschluss hast, der irgendeinen Ton macht und so weiter. Ich hatte mal ein Kabel zur externen Aufladung der Kamera, dass mir der Kameraakku nicht schlapp macht im Flieger, und habe das auch über einen USB-Anschluss gemacht und habe dann leider nicht über das Headset, also übers Intercom, das Störgeräusch gehört, sondern erst nachher beim Schneiden, so dass ich dann vieles wirklich direkt in den Papierkorb verschieben musste. Das war natürlich super, super schade. Da lauern schon so ein paar Tücken, und da muss man einfach für sich die Lösung finden, die dann funktioniert. Das ist
Ja, es hängt auch sehr stark auch an der ganzen Bordelektronik, ne? Ob du Störgeräusche hast, Brummen und Rauschen und so. Also ich habe da auch krass rumexperimentiert. Ich habe also auch so ein Kombikabel zwischen diesen ganzen Headset-Adaptern und so. Und mein letzter Weg war jetzt eigentlich, dass ich das ins iPad schiebe, und ich habe im Hintergrund so einen Voice-Recorder auf einem iPad laufen. Das muss ich sagen, funktioniert übrigens echt gut. Also das heißt, ich habe das iPad ja eh auf dem Steuerhorn mit Skydeam. Und im Hintergrund läuft halt dann noch eine Voice-Recorder-App, die dann im Grunde den kompletten Intercom-Traffic inklusive ATC aufnimmt. Und
das ist ja auch eine Option.
Das läuft extrem zuverlässig. Also bin ich selbst überrascht, dass das so funktioniert, weil das läuft also auch komplett bei so, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden Flügen komplett durch, ohne abzustürzen. Habe ich also sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, das ist viel wert, ist super. Ne? Nur dann hat man eben so das kleine Problem, dass man dann wieder synchronisieren muss mit dem Bild. Ja, und das den Aufwand spare ich mir natürlich sehr, sehr gerne. Deswegen finde ich super, wenn die Kamera das mit aufzeichnet, den Ton. Ne? Und es gibt ja immer dieses Klatschen zum Beispiel, was viele machen, um nachher Spuren zu synchronisieren. ich merke ja sogar, dass selbst die Kameras nicht gleich schnell laufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine 5, 6, 7 oder 10 Minuten Passage habe von der GoPro 3 und daneben eine 10 Minuten Passage von der GoPro 7, dann sehe ich sogar, dass am Ende da eine halbe Sekunde oder eine Sekunde Differenz ist. Das heißt, das einfache Klatschen reicht dann ja nicht mal. Das heißt, ich muss schon die unterschiedlichen Filme aus den unterschiedlichen Kameras teils mehrfach synchronisieren, weil die nicht genau gleich schnell laufen. Das ist echt verrückt. Und natürlich total nervig. Ja. Und deswegen bin ich schon mal froh, wenn ich mir wenigstens beim Ton dieses Synchronisieren, dass ich wenigstens ein Bild habe mit einem fest synchronisierten Ton. Das ist für mich schon mal für den Workflow ein Gewinn, finde ich. Ja.
Genau, definitiv. Ich glaube, Tontechnik, generell Filmtechnik im Flugzeug, ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. Also gerade, da muss man sich auch wirklich tief einlesen, um da auch ein ordentliches Ergebnis am Schluss zu haben. Ja. Und ich glaube, die Vorbereitung, wie lange brauchst du, wenn du Kameras montierst, bis die dann so mal alle laufen? Also jetzt so nach dem Outside-Check, wenn du jetzt sitzt, was musst du dann nochmal für Zeit obendrauf rechnen, Michael?
Oh, das geht eigentlich echt schnell. Also die Außenkameras, da drücke ich einfach aufs Knöpfchen, dass die starten. Bei der Innenkamera, gut, da kann ich erst das Kabel vernünftig reinstecken, wenn die Haube zu ist, dann wird das Ding auch gestartet. Das geht eigentlich. Also wenn ich mein Headset einstöpsel, dann klemme ich ja schon das Kabel dazwischen. Hm. Und wenn ich dann drin sitze und mache die Haube zu, stecke ich das Kabel in die Kamera. Das geht mittlerweile ziemlich schnell. Also das macht jetzt keinen so großen Aufwand und stört mich dann auch nicht beim Fliegen. Ich muss eben nur darauf achten, bevor ich losrolle, dass das wirklich läuft. Dass ich nicht am Rollhals stehe und muss dann anfangen, rumzufrickeln, weil dann nimmt es natürlich zu viel von der Konzentration für den Start auch. Also das ist so eine kleine Tücke. Da habe ich auch durchaus schon mal Fehler gemacht, dass ich dann abgelenkt war und habe halt Kleinigkeiten dann verbaselt. Zum Glück Kleinigkeiten, was weiß ich, dass man lange Licht nicht ausmacht oder irgendwie sowas, weil man doch mit der Kamera noch beschäftigt war. Und das habe ich mir abgewöhnt, das mache ich einfach nicht mehr. Also die Kameras laufen und dann geht's los. Und nicht umgekehrt.
Ja, kommen wir nochmal zurück zu deinem Flugzeug. Was hast du denn? Was fliegst du so durch die Gegend und warum gerade das?
Ja, ich habe ja eine gewisse Historie, was meine ULs angeht. Ich hatte als erstes ja Breezer nach der Ausbildung. Mein damaliger Fluglehrer, den habe ich während der Stunden auf der C42 gefragt, was ist denn eigentlich ein gutes UL? Was soll ich mir denn mal, wenn ich mir selber eins kaufen möchte, was soll ich mir denn dann wohl mal kaufen? Da hat er erstmal geseufzt und meinte, das ist eine schwierige Frage, da gibt's ja 1000 Möglichkeiten. Welches Auto soll ich mir kaufen? Genau. Und er sagte, ist jetzt ein bisschen vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber er sagte, das ist wie bei einer Frau, du musst dir das überlegen. Soll sie einen geilen Arsch haben oder soll sie gut kochen können?
Ja, gut, okay. Aber, oh Gott, ich bin gespannt auf das Feedback.
Ja, genau. Ich hab's ja eigentlich nicht politisch nicht korrekt, aber die Aussage dahinter ist ja, will man irgendwas, was sehr zuverlässig ist, ja, das hoffen wir natürlich bei allen Fliegern, sagen wir mal so, sehr, sehr gutmütig, sehr zuverlässig, sehr einfach zu warten, gute Ersatzteilversorgung, guter Service. Oder will ich vielleicht einen Flieger, der super schnell ist, der vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller ist, der ein bisschen tricky ist in manchen Flugsituationen. Ja, und am Ende muss ich ja irgendeinen Kompromiss finden. Und am Anfang war der Breezer, finde ich, für meinen Geschmack genau das Richtige. Es war einigermaßen schnell, war einfach zu fliegen. Ein Hersteller in Deutschland, zu dem man sehr guten Kontakt haben konnte. Da konnte man auch mal in die Werft und konnte mit denen was bequatschen. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Dann haben wir irgendwann gesagt, na, wir hätten gerne ein bisschen mehr Speed. Dann haben wir uns für die FK-14 entschieden. Und die hatte dann auch schon einen Verstellpropeller. Mhm. Und die war so ein bisschen, ja, so ein bisschen zickiger. Da musste man schon aufpassen, dass man in der Platzrunde nicht zu langsam ist vom Queranflug in Endanflug, weil die gar nicht gerne langsam in Kurven ist und so weiter. Das war dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich wäre es ganz schön, vielleicht noch ein Einziehfahrwerk, dann vielleicht nochmal 20 km schneller. Dann kam die Pioneer 300, das war das nächste Flugzeug. ganz anders, also ein Holzflugzeug, ne? FK-14 ist ja auch so ein Composite-Ding.
Genau. FK-14 Polaris.
Ja, genau. Polaris B2. Ein tolles Flugzeug. Ich muss sagen, wenn ich mir die
habe ich mich damals mal für interessiert.
Ist stark. Also wenn ich die Kisten alle angucke, muss ich sagen, das war eigentlich der Flieger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Den kriegt man ja für einen eigentlich ganz vernünftigen Kurs. Und dafür ist es wirklich, wirklich richtig schönes UL. Also ich kann es wirklich empfehlen. Wenn man so ein bisschen auf die Eigenarten achtet und jetzt nicht zu blauäugig damit einfach losfliegt. Also da braucht man schon jemanden, der einen gut einweist. Aber dann ist das ein ganz, ganz toller Flieger. Da waren wir bis nach Kroatien mit dem Ding. Ne? Riesiger Gepäckraum. Cool. Schnell in der Reise, wirklich genug Platz und auch robust. Also das war wirklich ein tolles Teil. Dann kam die Pioneer wegen des Einziehfahrwerks. Da waren wir total grell drauf. Wir wollten unbedingt ein Einziehfahrwerk, weil wir das so toll fanden, wenn die Dinger reingehen. Das sieht natürlich cool aus und macht ein bisschen mehr Speed.
Da sagen die Leute ja immer, aber du fliegst doch nicht selber nebenher.
Ja, das stimmt, ne? Das stimmt. Aber das fand man einfach so ein bisschen dieses, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen vielleicht sogar Fighter-Feeling, sieht einfach sportlicher aus und
nein,
alles Quatsch. Ne?
Fritz und ich wir fliegen ja auch beide Einziehfahrwerk und das ist, es hat schon was Eigenes.
Ja,
und, neben der Speed, es ist auch einfach, wenn du Air-to-Air-Bilder machst oder sowas, dann geht dir schon so ein bisschen das Herz auf,
das stimmt schon. Und machen wir uns nichts vor, vernünftig ist das ja alles nicht, das ist ja alles totaler Blödsinn, was wir machen. Ne? Das ist irgendwie gefährlich, teuer ne? und das ist ja einfach nur Spinnerei und wir wollen einfach Spaß dabei haben und wenn nun das Einziehfahrwerk mehr Spaß macht und sei es nachher auf den Videos, dann ist das halt so. Ne? Und das war eben die Entscheidung, Einziehfahrwerk. So. Und dann kam irgendwann der Schritt Richtung VL3. Ja, und da muss ich sagen, ist die Entscheidung nachher getroffen, weil die uns überzeugt, also ich bin unbezahlt von JMB, das kann ich vorweg sagen. Ich kriege wirklich kein Geld dafür. Ich sage das wirklich aus Überzeugung. Die haben uns damals wirklich von der Kiste überzeugt. Ich habe die anderen gerufen, die Lisa Zosel, habe gesagt, ich habe ja so einen YouTube-Kanal, würde gerne mal kommen, die Kiste mal angucken. Und dann hat sie uns einfach an die Angel gekriegt, muss man sagen. Ja, dann haben wir einen Probeflug gemacht das Ding ist schnell und wendig. Und naja, und am Ende haben wir gesagt, wollen wir haben. Ja, weil sie eben noch mal schneller ist als die Pioneer auch. Noch mal viel sportlicher daherkommt, besser verarbeitet ist, auch für große Leute, wenn ich die richtige Cockpit-Variante habe, geeignet ist. Tolle Innenausstattung, irgendwie hat uns das Ding einfach dann irgendwann fasziniert und dann haben wir die halt bestellt. Ne? Ja, und haben uns halt noch mal ein bisschen weiterentwickelt, weil die eben noch mal ein bisschen komplexer war, mit einer anderen Avionik und ja, nochmal eine andere Geschwindigkeitsbereich auch und so war es wieder eine Herausforderung. Wir konnten auch die Pioneer wieder gut verkaufen. Wir haben eigentlich immer gute Deals gemacht. Ich habe ja einen Haltergemeinschaftspartner, deswegen spreche ich immer von wir. Wir haben die Flugzeuge immer gut verkaufen können und konnten uns so dann auch immer weiterentwickeln. Und sind wir bei der VL3 gelandet.
Hochdienen.
Bitte?
Hochdienen.
Ja, so ungefähr, genau.
Ja,
und haben ja jetzt.
Ist natürlich bei der Preisentwicklung im Moment auf dem Markt auch nicht so schwierig, wenn man das, haben wir eben schon im Vorfeld auch drüber gesprochen, ne, durch die, das ist, der Markt ist halt rar und da gibt's natürlich, wenn man das ein bisschen geschickt macht, da geht schon ein bisschen was.
Ja, absolut. Ja, und jetzt habe ich ja auch schon gesagt und die den YouTube-Kanal verfolgen, wissen das auch, kriegen wir wieder eine neue VL3 mit dem anderen Motor. Das ist dann noch mal ein Schritt, weil dann haben wir eben einen Turbomotor, noch mal ein bisschen komplexer, noch mal ein bisschen mehr Speed. Und ja, da bin ich aber dann jetzt auch, finde ich zumindest, in dem UL-Sortiment dann auch am Ende. Ich finde, dann da kommt eigentlich jetzt im Moment nichts mehr, was wir attraktiver oder komplexer, was komplexer ist. Ja, also das ist ja für ein UL, glaube ich, im Moment schon so ein bisschen das Ende der
Fahrt. Ausgereizt.
Ja, ich denke schon. Keine Ahnung, wie wir das in 5 Jahren sehen, ob es dann wieder andere Dinge gibt. Die experimentieren ja gerade tatsächlich mit einer Turbine bei JMB. Aber das wird sicherlich oder sehr, sehr wahrscheinlich nicht UL-zulassungsfähig sein, sondern wenn dann überhaupt irgendwas für den
Experimental-Turbine? Jetzt ernsthaft?
Okay. Ja, die Franzosen zum Beispiel sind ganz heiß drauf, weil die möglicherweise in Frankreich zulassungsfähig wird, wobei der 915 eben nicht zugelassen ist für Frankreich im UL.
Mhm. Ja, das ist auch manchmal spannend.
Ja, total also, komisch. Ne?
Der nationale, solche Gegensätze dann irgendwie.
Genau, eben nationale
aber auch dieser, es gibt ja diesen UL-Heli mit Turbine auch, ne? Wo irgendwie hatte ich, glaube ich, mal ein Video bei Frank gesehen irgendwie.
Ja, dieser Saiten, glaube ich, von Alpi Aviation ist ja auch, ne? Die auch die Pioneer produzieren. Ja, ja. Mhm.
Ah ja, genau. Ach so, ah ja, stimmt, genau. Ja, ja, cool. Ja, das ist schon Wahnsinn, was da auch so an, was wir eben auch schon hatten, so an Innovation passiert und das ist halt wirklich eben der Vorteil, ne? Also dass man eben durch nicht vorhandene Zertifizierungshürden einfach erstmal seinen Ideen da freien Lauf lassen kann.
Ja, das ist ganz stark, ne? Hat allerdings auch immer wieder so oder führt auch zu Katastrophen. Es gibt ja diesen einen Unfall letztes Jahr, wo mit einem Tandemsitzer UL, ich glaube, das war eine Stream, mit einem Edge Performance Motor, also ein Rotax getuned, die sich praktisch im Startlauf durch die Kraftentfaltung und den überrumpelten Piloten praktisch auf den Rücken gedreht hat und dann sind die direkt gecrashed.
Das war, ah ja, ne, also das sind natürlich die Sachen. War auch hier in der Nähe bei uns. Ja,
ja, das sind natürlich so Dinge, das ist so dann die Kehrseite. Ja, dass sowas dann auch passiert oder dann es keine richtige Schulung gibt und die Leute dann doch überfordert sind mit diesen Möglichkeiten, die sich da eben durch die nicht erforderliche Zertifizierung ergeben und die dann so fatal enden. Das ist die Kehrseite und da muss man dann eben sehr, sehr aufpassen. Ja.
Genau, das ist das, was wir eben ja auch schon hatten. Ne? Also dieses stets wissen, was tue ich hier eigentlich, mit welchem Gerät. Das ist, glaube ich, immer, dass man da wirklich gewahr ist, in welchen Grenzen man sich bewegt. Sowohl technisch, physikalisch, aber auch vor allen Dingen von den menschlichen Faktoren.
Ja, absolut. Absolut. Ja, das war wirklich ein ganz, ganz, also wirklich total tragische Geschichte.
Das war kurz nach der Einweisung, ne? Wenn ich mich
ja, erinnere. Das war so, also, dass, wenn ich das recht verstanden habe, dass ja der, da war ja ein Fluglehrer noch mit an Bord und der Eigentümer hat gesagt, jetzt lass mich mal wirklich machen, lass mal bitte deine Finger aus dem Spiel. Und das ging dann so schnell, dass der Fluglehrer auch nicht mehr korrigieren konnte. Ja, und der Fluglehrer hat das ja zum Glück überlebt, aber der Eigentümer, der ist ja dabei ums Leben gekommen. Also wirklich ganz schreckliche Geschichte, ne? Ja. Und deswegen umso wichtiger, wenn ich jetzt gucke, wenn ich jetzt eine VL3 bestelle, dann legen die schon eine Menge Wert darauf, dass ich mit dieser Kiste auch zurechtkomme. Das heißt, die machen da natürlich eine sehr, sehr gründliche Einweisung. Am Ende ist es ja auch so ein bisschen wirtschaftlich begründet, wenn sich 2-3 Leute irgendwie auf die Nase legen mit einer VL3, mit einem 915, dann war es das.
Ist der Name ruiniert.
Genau, dann ist das Ding nicht mehr zu verkaufen. Ja, und deswegen finde ich das auch gut, dass da wirklich, wirklich, wirklich ganz gründlich eingewiesen wird und die Leute da rangeführt werden. Ja, das ist sicherlich von Vorteil. Und ich meine, irgendwer kommentierte das mal auf YouTube. Ich glaube, wenn ich jetzt auf einer 172 gelernt habe und möchte dann eine Cirrus mit Verstellprop, einer digitalen Avionik, mit Einziehfahrwerk und Turbomotor, dann habe ich 4, wie heißt das dann? Schulungen oder Änderungsschulungen, wie heißt das?
Unterschiedsschulung.
4 Stück. Ja. Und ich kann kann ich mich von der C42 direkt aus der Ausbildung in eine VL3 mit dem 915 IS setzen, die in Flugfläche 9,5 350 km/h fliegt. Das darf ich mit meiner Lizenz.
Unfassbar.
Ja, das ist schon ein Problem. Und deswegen, da kommt wieder die Eigenverantwortung ins Spiel oder auch die Verantwortung der Hersteller. Die müssen natürlich dann auch im eigenen Interesse sehen, dass die Leute da sicher sind, bevor die das erste Mal alleine fliegen mit dem Teil.
Ja, das ist schon ein Geschoss, so eine VL3 mit 915 IS. Da ist Bewegung dahinter, ne?
Ja, das ist schon flott, das wiegt ja nichts.
Ja, klar. Ja. Du hast, glaube ich, darüber auch ein Video veröffentlicht über deine vorherige VL3, da habt ihr auch eine sehr, sehr intensive Einweisung bekommen und auch die deutsche Vertretung von VLC legt da wirklich extrem großen Wert drauf, dass ihr aus dieser Einweisungsphase rausgeht und euch auch wirklich sicher fühlt. Ne? Also das war so die Message aus deinem Video damals.
Ja, ja, genau. Das ist ja das, was ich eben auch meinte, gerade bei der neuen, mit dem neuen Motor, da legen die nochmal Wert drauf. Ja klar, am Ende ist es für den Hersteller natürlich auch gut, wenn die Leute sicher damit unterwegs sind und auch immer sicher wieder landen. Ne? Das ist total wichtig und die haben das irgendwie erkannt und machen das auch. Und deswegen sind die Kunden natürlich auch zufrieden und schwärmen. Also du wirst kaum VL3-Kunden finden, der sagt, die lassen mich im Stich, der Hersteller, oder ich habe eine schlechte Einweisung gekriegt oder ich verkaufe das Ding, ich komme damit nicht klar. Mhm. Das passiert da nicht, weil die das eben anders anfassen als viele andere Android-Hersteller, die das eben noch nicht so raus haben, muss man wirklich sagen.
Mhm. Frei nach dem Motto, Start ist freiwillig, Landung ist Pflicht, ne?
Ja, genau.
Michael, gibt's denn momentan bei dir jetzt weitere Projekte, die du mit dem YouTube-Kanal verfolgst? Hast du da noch irgendwie, dass du sagst, du möchtest das irgendwie noch ein bisschen erweitern? Hast du da noch was in der Hinterhand oder Gedanken dazu schon mal für dich gemacht?
Also ich habe immer die Idee gehabt, habe das aber noch nicht konsequent umgesetzt, dass ich viele andere Flieger vorstelle oder, sage ich mal, nicht nur zeige, wie ich fliege, sondern ja, zum Beispiel andere Muster, so dass ich mal zum Musterbetreuer
von andere Muster mit den jeweiligen Piloten wahrscheinlich.
Ja, ganz, ne? Genau. Ne, dass ich, also ich finde zum Beispiel dieses Tollfliegerei finde ich auch total spannend und ich wollte immer mal zu dem Musterbetreuer fliegen, der diese KFA Explorer Kitplanes for Africa. Es gibt ja so einen Stollflieger, der in Südafrika produziert wird, der in Deutschland auch eine Musterbetreuung hat. Und den wollte ich eigentlich immer mal besuchen und das Ding mal fliegen und das Teil mal vorstellen. Ja, also das sind eigentlich so Pläne, die ich habe. Aber meistens so im Laufe des Jahres kriege ich es halt doch nicht auf die Reihe, weil es ist Hobby. Ich mache so ganz nebenher. Und dann ergeben sich einfach wieder andere fliegerische Pläne und dann steht eben YouTube doch eher an zweiter Stelle bei mir. Erstmal geht es darum, dass ich Spaß am Fliegen habe und schöne Erlebnisse habe. Und wenn dann schöne Filme dabei rauskommen, freue ich mich umso mehr. Aber das ist natürlich nicht mein primäres Ziel.
Okay. Ja.
Und deswegen denke ich, das könntest du machen. Ich habe das auch mal großartig angekündigt. So eine Serie, Faszination Ultraleicht, da habe ich dann 3 Teile geschafft und am Ende habe ich es dann auch nicht weitergemacht, ne? Weil ich muss zum Glück nicht davon leben. Das ist einfach Zeitvertreib und ich freue mich, wenn es den Leuten gefällt. Und deswegen steckt da auch kein so klarer Plan hinter. Ich bin da zum Glück total frei, was ich mache.
Okay. Ja. Aber deswegen ist es natürlich, glaube ich, dann auch am Ende authentisch und eben weil du nicht davon leben musst oder weil das irgendwie eine signifikante Geldquelle ist, ich glaube, das merken die Leute ja dann auch. Ne? Also das ist ja schon auch, aus der Sicht ist das ja dann auch ein schöner Vorteil am Ende.
Ja, ich hoffe, ne, dass die Leute das, also ich erlebe das ja meistens an den Kommentaren, dass die Leute das ganz interessant finden und dass das Konzept auch aufgeht. Aber das ist damit natürlich kein Massenprodukt, ne? Also es gibt Leute, die der Pilot Uli zum Beispiel hat mal einen Film rausgebracht, wo die Triebwerke einer Transall angelassen werden. Das ist irgendwie 1-2 Minuten lang, das Filmchen. Das ist nur viel Qualm und viel Lärm. Und der hat hunderttausende Klicks auf dieses Video gekriegt, ne? Also wirklich erstaunlich. Und ich meine, Respekt, das hat er wahrscheinlich auch nicht erwartet, ne? Aber daran sieht man so wirklich Content, der jetzt wirklich viel Substanz bietet, was ich ja versuche bei mir einzubauen, dass die Leute auch was mitnehmen können, trifft oder findet nur ein begrenztes Publikum. Das heißt, ich habe jetzt einen Film über, ich sag mal, Courchevel hat vielleicht 5000 Klicks. Das ist, viele sagen, das ist der gefährlichste Platz der Welt. Das ist natürlich Quatsch, ne? Aber das ist eigentlich ein toller Flugplatz, wo jeder Privatpilot auch hin kann. Und da habe ich 5000 Klicks. Und dann habe ich ein Video Engine Failure, wo in den Alpen jemandem der Rotax ausgeht. Das Ding hat die 30.000 Klicks. Ja, weil natürlich die Leute auch Sensationen sehen wollen, so ein bisschen Action und ja, überlebt er das, ne, so ungefähr. Das interessiert die Leute.
Soll viel. Ja Leute geben, die sogar aus ihrem Flugzeug rausspringen, weil sie glauben, dass dass irgendwie der Motor stehen geblieben ist. Habe ich gehört.
Ja,
ich gehört.
Genau. Sollen wir da mal drauf einsteigen auf das Thema? Ich finde das nämlich spannend. Ja, die Rede ist natürlich.
Vielleicht von, ganz kurz, ja.
Ja, die Rede ist natürlich von dem Trevor Jacob, der da, wie alle, die dieses Video analysieren, kommt natürlich auch ich ganz schnell auf die Idee, das ist ja alles gefaked, der hat das komplett vorbereitet, steigt mit einem normalen Fallschirm, mit einem Sportfallschirm in seine Kiste und dann geht der Motor aus und er springt raus und lässt das Ding crashen. Also es ist ja wirklich eine hanebüchende Geschichte und eine große Freude, wenn man die ganzen Analysevideos bei YouTube anguckt. Genau. Man kommt aus dem Kopfschütteln und Schmunzeln wirklich nicht mehr raus. Ne?
Ja. Und wenn man halt auch ein bisschen Aviation-Background hat, dann ist das sehr, sehr offensichtlich, das muss man schon ganz klar sagen. Und dabei ist es halt wirklich auch traurig, wenn man dann sieht, wohin so diese Kombination, ich betreibe ein Ding, Fliegerei, was ja generell erstmal einen gewissen Thrill hat und kombiniere das dann auch mit YouTube und dann endet das in sowas, das ist natürlich schon extrem, ne? Das ist wirklich, also wow.
Ich kann es am Ende auch nicht ganz verstehen. Ich meine, dieser Trevor Jacob hat es ja damit geschafft, wirklich weltbekannt zu sein. Den kennt jetzt wirklich jeder. Aber jeder
five denkt... 5 Minutes of Fame.
Genau, aber jeder denkt, der Typ ist ein Vollpfosten. Ja? Und ob er sich damit nicht
alles wirklich hat einen Preis,
ein riesiges Eigentor geschossen hat. Ne? Also ich kapiere es nicht.
Also ein bisschen unterstrukturiert muss er schon sein, geistig. Weil wer lässt denn das eigene Flugzeug dann...
Unterstrukturiert.
Ja, also sorry, aber liegt dann aber keiner zu Hause, oder?
Ja, es ist total seltsam. Also vielleicht hat er sich ja auch ausgemalt, er kriegt so viele Klicks und spielt so viel Geld ein über den Kanal, dass diese Kiste 5-mal bezahlt ist.
Ach so,
okay. Ich sag's mal wohlwollend, er ist noch jung.
Ach so, na gut.
Ja, es ist echt, also wer das nicht gesehen hat, sollte es sich angucken. Kleiner Tipp bei der Gelegenheit, ne? Es gibt übrigens auch eine deutsche Analyse, die ich ganz spannend finde, von einem auch YouTuber aus der UL-Szene, der sich, weiß ich, darf ich das sagen? Ja, ne? Delta Mike Heavy, der macht ja auch ganz, manchmal ein bisschen reißerische Videos, aber eigentlich ganz sympathischer Kerl aus Oerlinghausen. Der hat eine sehr, sehr amüsante Analyse auch zu diesem Trevor Jacob Video gemacht und das sei an dieser Stelle mal empfohlen. Finde ich, hat er total gut gemacht.
Michael, was hast du denn so in der Hinterhand für deine Abonnenten, worauf dürfen die sich denn demnächst freuen? Abgesehen von Motorenausfällen in den Alpen.
Ja, genau. Also was natürlich noch kommt, sind noch zwei Filme zum Alpenflugtraining in Frankreich. Wobei, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich mindestens einer davon schon raus. Und dann geht mir das Frankreich-Material so langsam aus. Ein Platz ist da noch bei mit einer winzigen Piste an einem Hang. Also total spektakulärer Anflug und wunderbares Panorama. Das ist wirklich nochmal ein Highlight vom allerletzten Tag. Dann kommt noch Venedig. Ich war im Oktober mit meinem Sohn in Venedig. Das war ein riesiges Erlebnis und wird hoffentlich auch ein ganz, ganz schöner Film. Venedig. Der kommt dann als nächstes dann irgendwann. Kann man ja auch nur empfehlen, das wirklich mal anzugehen mit UL oder auch größerem Flieger.
Haben Fritz und ich die Tage drüber gesprochen. Ich war ja zum Jahreswechsel in Venedig und ich bin häufig in Venedig. Das steht, glaube ich, auch noch in unserem Kalender, Fritz, für dieses Jahr, oder? Irgendwie kriegen wir das hin.
Irgendwie wollen wir mal nach Venedig. Ja, da bin ich jetzt neugierig. Michael, wie bist du denn nach Venedig geflogen? Welche Route hast du denn gewählt?
Ich bin erst nach Leutkirch geflogen. Also wir sind relativ spät abends losgekommen, sodass ich natürlich in der Flugvorbereitung geguckt habe, wo kann ich auch nach Sunset noch landen, also für welche Dämmerung. Hatte dann Memmingen und Leutkirch beide zur Auswahl, habe für die beiden auch eine Flugvorbereitung gemacht und bin dann tatsächlich kurz nach Sonnenuntergang in Leutkirch gelandet bei einem wunderschönen roten Abendhimmel. Das war schon, also es hat mich schon so geflasht, allein dieser erste Anflug bis nach Leutkirch, das war schon die Granate. Und dann habe ich mit meinem Sohn da eine kleine Pension gesucht in Leutkirch, haben wir eine Nacht verbracht und am nächsten Morgen dann wirklich bei blauem Himmel, Blue Sky, dann über die Alpen, die simple Route über Innsbruck, Brenner und dann hatte ich natürlich wegen der Lufträume da um Venedig einen speziellen Plan, was ich als Flugplan auch aufgegeben habe. Und der Lotse hat mich dann aber fast direkt rübergeschickt über den International. Da sind wir drüber geflogen, Midfield Crossing und dann super, nach Venedig, ja. Lido. Also es war großartig, war total schön.
Wahnsinn.
Schön. Ja, glaube ich. Das muss echt, also das steht auch schon wirklich lang auf meiner Liste.
Ja. Lido, Venedig, Lido, das muss ich auch angehen, ganz dringend.
Ja, ist genial, ne? Und vor allem das von dort dann mit dem Vaporetto dann irgendwie rüber in die Stadt. Und wir haben auch Glück gehabt, wir haben ein Hotel gefunden, ganz nah am Markusplatz, zum guten Kurs. Und wir sind so viel durch die Gässchen da gelaufen, mein Sohn und ich. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Und dann am Sonntag, dann nachmittags irgendwann wieder los. Das war also ein riesiges Erlebnis. Und das im Prinzip in 72 Stunden. Ne?
Mit einem ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja.
Also das war...
Also ich habe auch mal geguckt, irgendwie Bielefeld, glaube ich, wenn wir jetzt wirklich direkt fliegen, mehr oder weniger, oder auch die Route, das sind irgendwie zweieinhalb, drei Stunden, glaube ich.
Ja, passt.
Das ist Wahnsinn, ne? Also das ist wirklich so ein super Beispiel, was so geht halt auch mit so einem Flugzeug, ne? Also das ist einfach, das ermöglicht dir Dinge, die kannst du nicht mal mit der Airline schaffen, ne? Also mit Anreise und hin und her und genau. Klar, Kosten ist natürlich was anderes, aber das Erlebnis ist halt mehr oder weniger ist unbezahlbar, ne? Also das ist wirklich...
Ja, für alles andere gibt's
Mastercard. Ja, da sind wir dann natürlich wieder bei UL.
Bitte? Ja.
Für alles andere gibt's Mastercard.
Ja, gut, okay. Aber da sind wir natürlich auch wieder beim Thema UL. Mit dem UL ist das ja preislich jetzt auch überschaubar, ne?
Ja, ist natürlich nochmal ein anderes Fund als mit einer Eco-Klasse.
Ja, wenn ich jetzt eine Cirrus aus dem Verein chartern müsste, dann wird das schon, dann bin ich gleich beim doppelten, dreifachen Preis für das ganze Event, ne?
Ja, ja. Natürlich, ja. Könntest aber auch noch zwei Leute mehr mitnehmen.
Ja, das stimmt. Ja.
Obwohl, ich habe gestern ein bisschen im YouTube mich mal rumgelesen und schlau gemacht. Es gibt von Tecnam die P2006. Das ist ja ein sehr effizientes Zweimod-Flugzeug mit Rotax-Motor. Das verbraucht pro Motor gerade mal 18 Liter in der Stunde. Ist eine Eco-Klasse, klar, beziehungsweise ist dann in der Golf-Klasse angesiedelt, aber nichtsdestotrotz 18 Liter, da komme ich auf 36 Liter mit einer Zweimod. Das brauche ich mit der Piper, brauche ich das in der Stunde mal mit einem Motor, ne? Und das Ganze noch auf Abgas aufgerechnet.
Wenn du so bei schätzungsweise irgendwo zwischen 60 und 70% fliegst.
Ja, genau.
Ich habe ja denselben Motor wie du. Das ist eigentlich schon, also in Relation zu den Geschwindigkeiten, die wir da rausholen, dann bei unseren beiden Flugzeugen, eigentlich schon gut.
Ne? Ja. Also von daher, klar, das, da gucke ich natürlich jetzt schon ein bisschen neidisch auf dich, Michael, wenn du sagst, mit dem UL mal nach Italien. Klar, Mogas getankt, günstiger Verbrauch, schnell, komfortabel, wahrscheinlich hast du Autopilot noch dabei. Also, man ist gut aufgestellt.
Ja, Autopilot ist ja leider nicht zulässig im UL, das ist so wieder ein Haken. Ne? Soll ja Leute geben, die haben das, aber das ist illegal. Ne?
Ist okay. Das so? Soll es Leute geben, die haben sowas?
Ja, ich hörte davon, ja.
Ach Quatsch. Ich auch.
Ja, also es ist ja tatsächlich auch Thema, ob das nicht auch irgendwann legal wird für die UL-Klasse, weil viele natürlich argumentieren, das ist ja Sicherheitsfeature natürlich auch. Ja, und kann mir in vielen Situationen, da erzähle ich euch ja nichts Neues, kann natürlich den Workload reduzieren und damit habe ich den Kopf frei für andere Dinge, Luftraumbeobachtung und. Ich habe einfach weniger zu tun. Das ist ja sinnvoll. Andere sagen dann aber wieder, Moment mal, das ist ja ein total gegen den UL-Gedanken, das ist ja eigentlich ein Luftsportgerät und kein Reiseflugzeug, da brauche ich keinen Autopiloten. Das ist ja Quatsch. Ne? Aber gut, man kann so und so argumentieren, wenn man die Sicherheit im Auge behält und sagt, die Leute brauchen eine gewisse Schulung dafür, keine Ahnung, wie man das umsetzt, finde ich, ist das durchaus ein Thema, was Zukunft hat. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es irgendwann legal wird.
Also ich glaube, das Thema Autopilot ist weniger ein Thema in Bezug auf Sport und nicht Sport, sondern Komplexität und Zuverlässigkeit. Ne? Also ich sag mal, wer schon mal gesehen hat, wie so ein Autopilot verbaut wird in einem zertifizierten Flugzeug, der hat in etwa eine Vorstellung davon, dass das schon nicht so ganz trivial ist. Und ich glaube, da sind wir dann wieder bei der ganzen Thematik Zuverlässigkeit und wie gut abgehangen ist das alles, und ich glaube, das ist dann eher ein Thema. Auch da kann man natürlich immer wieder sagen, na gut, das ist jetzt auch kein Rocket Science, alles gut, aber das glaube ich, spielt dann an der Stelle einfach die Rolle, ne? Das ist so ein Thema, und ich glaube, wir brauchen ja eigentlich oder was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass man dieses Ganze, wenn man sich heute mal diesen gesamten GA-Markt anguckt, ich glaube, da braucht es einfach mal auch eine Reform hinsichtlich Komplexität und Abfluggewicht MTOW. Darauf sollte man sich am Ende konzentrieren, und man sollte Mindeststandards irgendwo einführen für alle, denn die Entwicklung, ich sag mal, im UL-Bereich mit der Komplexität, und das hast du ja im Grunde auch gerade gesagt, die ist natürlich da, aber die stößt auch an Grenzen irgendwann, ne? Und ich glaube, da sollte man mal in Summe mal drüber nachdenken, wie man das vielleicht mal wieder auf einen Nenner bringen kann, vielleicht.
Ja, absolut.
Michael, es folgt die finale Frage für dieses Interview. Dann hast du es geschafft.
Ja, ich bin gespannt.
Wird es von deiner Seite Kooperationen mit Flugplatzbetreibern geben, beziehungsweise mit anderen Kollegen aus der UL-Szene? Also gut, mit Uli und mit Frank und mit dem Skyfall bist ja schon unterwegs, aber überlegst du, oder gibt es da vielleicht schon Anfragen von anderen UL-Fliegern, die sagen, Michael, können wir mal was zusammen machen? Gibt es da was?
Also im Sinne von gemeinsam einen Film zu produzieren, da gibt es eigentlich keine Anfragen in dem Sinn. Ne? Also ihr habt die Kollegen ja schon genannt, Frank, Skyfool, da gibt es ja noch ein paar ganz interessante Leute. Die trifft man gelegentlich, weil man die gleichen Ziele hat und weil man sich gut versteht. Also das ist schon toll. Und wenn dann was abfällt als Film, ist das natürlich umso besser. Aber eine richtige Planung oder auch eine Kooperation, wie ihr sagt, ist eigentlich nicht geplant. Ne? Also mit Flugplätzen schon gar nicht. Da ist überhaupt nichts im Gespräch von meiner Seite. Und was YouTube angeht, also mit anderen YouTubern, alles total informell. Ja, und da muss ich auch sagen, ich möchte es natürlich auch vermeiden, dass da irgend so eine Pflicht oder irgendeine Bindung entsteht. Dass ich, manche sagen zum Beispiel, ja Mensch, kannst du nicht mal vorbeikommen, kannst du uns hier und da nicht mal besuchen und so weiter, dann bin ich immer geneigt zu, genau, da bin ich natürlich immer geneigt zu sagen, ja, klar, toll, mache ich gerne, aber am Ende denke ich dann, Moment, ich möchte eigentlich einfach fliegen für mich, möchte Spaß dabei haben, möchte mir nach Wetter, Lust und Laune und Zeit aussuchen, ob ich nach Helgoland fliege oder nach Meschede ins Sauerland, und da möchte ich mir gar nicht reinreden lassen. Und deswegen vermeide ich das eigentlich, irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Wenn ich Leute treffe, ich finde das total super, wenn mich Leute ansprechen und sagen, ah, bist du nicht der Typ hier, Hirnklempner und so, ich habe deine Filme gesehen, da freue ich mich natürlich immer riesig, und das ist ja klasse und Kompliment, und das macht natürlich Spaß. Aber ich versuche das versuche frei zu bleiben, dass ich nicht in irgendwelche Verpflichtungen komme.
Mhm, verstehe ich. Ich glaube, Frank war ja auch mal so ein bisschen da in der Verpflichtung mit dem UL-Hubschrauber. Klar, die Leute wollen natürlich dann auch mit ihm mal Kontakt haben, weil er natürlich auch schon so eine Größe jetzt auf YouTube ist.
Ja, klar.
Und da bist du natürlich dann auch, glaube ich, auch wieder in so einem kleinen Rad drin, dass du eben dann diesen Verpflichtungen, wie du sie eben angesprochen hast, nachkommen musst. Und so behältst du dir deine Freiheit. Und wenn ab und zu mal ein Autogramm rausfällt, ist ja auch nicht schlecht, ne?
Ja, genau. Wie gesagt, das ist ja witzig. Das ist ja gut fürs Ego, wenn die Leute sagen, hey, ich kenne dich, die Filme sind toll, mach weiter so. Das macht natürlich Bock, ist ja keine Frage. Da mache ich mich auch nicht von frei, ne? Aber
ja, das ist ja bei uns auch so. Nicht, Feedback, ne? Feedback kriegen ist natürlich schon wichtig, ja, klar, einfach. Man macht das ja alles nicht. Klar, man macht es, weil es Spaß macht und weil man Leute kennenlernt. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt hier bei uns, und das ist bei dir wahrscheinlich dann ähnlich.
Ja, genau.
Das ist ein schöner Aspekt dabei, dass man halt Leute trifft und kennenlernt und auch, dass man in Kontakt bleibt und so. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn einfach Leute sagen, Mensch, das ist total schön, was ihr macht, und danke und überhaupt. Und das ist schon nett.
Genau, so sehe ich das aus. Absolut.
Michael, ich darf mich an dieser Stelle zunächst einmal ganz, ganz herzlich für dieses lockere, schöne Interview bei dir bedanken, dass ich jetzt endlich mal den Hirnklempner kennenlernen durfte.
Ja, Fritz, vielen Dank für die Einladung, und Christian, dir natürlich auch. Also mir hat das auch riesig Spaß gemacht. Sehr, sehr schöner Plausch, kann man sagen.
Ja, Das war's.
Genau.
Ein Blick hinter die
das
Szene.
War das Ziel.
In die UL-Szene hinein.
Ja. Ja, genau. Und wir verlinken das natürlich auch alles, wie immer, in den Shownotes. Das heißt, wer bei uns schaut, in den Beschreibungen zur Folge findet ihr natürlich auch den Link zum YouTube-Kanal von Michael. Und wir würden uns auch freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt, wenn ihr uns mal irgendwo auf den Plattformen auch mal irgendwo ein Like da lasst, eine Bewertung schreibt, ein bisschen Feedback gebt, wie eben gerade schon gesagt, das freut uns sehr. Wir sind auf Instagram aktiv, das betreut der Johann ganz nett und natürlich findet ihr auch weitergehende Dinge auf unserer Homepage. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, dort gibt es jetzt auch einen Punkt, uns unterstützen. Also wenn ihr sagt, Mensch, das, was die Jungs da machen, das finde ich gut, da werfe ich mal einen Euro ein. Da freuen wir uns drüber, da können wir ein bisschen Sprit verkaufen, wir können mal zur DFS fahren nach Langen oder solche Geschichten. Das kostet alles auch ein bisschen Geld, wir können die Webserver bezahlen, weil das Ganze hier ist ja, muss man auch wirklich nochmal sagen, ein Privatvergnügen, es ist ein Hobby. Und was aber inzwischen durch die Größe auch eine, ja, auch ein gewisses Ding mit sich bringt. Und da freuen wir uns natürlich über jede Unterstützung. Und Fritz, vielleicht nochmal zwei Worte zur Hörerreise.
Ja, die Hörerreise, die Podcast-Hörerreise vom 26. Mai bis zum 29. Mai 2022. Start wird in Bielefeld, Echo Delta Lima India sein. Das Ganze zieht sich so ein bisschen durch den Süden Deutschlands. Wir fliegen an die Ostsee, an den Norden. Wir wollen in der Mitte Deutschlands einen kurzen Stopp machen in Gelnhausen, Echo Delta, Foxtrot Golf. Und der finale Abschluss unserer Hörerreise soll dann in Echo Delta Bravo Yankee sein, Juliet, Entschuldigung, beim Wolfgang Kunert in Jena Schönleiner. Und wir wollen natürlich Leute aus der Musikszene einladen, aus der DFS-Welt kommt vielleicht der ein oder andere noch dazu, dass man auch mal so ein paar Fragen loswerden kann. Soll eine runde Sache werden. Wir würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an die feedback@privatpilotenlounge.fm. Dann nehmen wir euch in den Mailverteiler auf und dann kriegt ihr von uns immer die neuesten Notems dann direkt über die Mailingliste zugesendet.
Michael, vielleicht hast du ja auch Zeit.
Ja, klingt ganz interessant. Also wenn es terminlich passt, aber da sind wir wieder an dem Punkt, muss man halt gucken, ne? Aber klingt erstmal sehr, sehr spannend.
Muss man ja auch nicht komplett mitmachen, ne? Also das ist, man kann ja auch etappenweise, leckweise dazustoßen und irgendwo vielleicht an einer Station mal abends dabei sein. Das wird uns
ja
freuen.
Das ist ja ein Testballon, ja, ne?
Ihr haltet uns ja über den Kanal auf dem Laufenden und dann müssen wir mal schauen. Also klingt gut. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns.
Ja. In diesem Sinne, wir bedanken uns nochmal, Michael, war nett, schöner Einblick auch in die UL-Szene und so ein bisschen deine Arbeit auf YouTube und überhaupt. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, ich sag vielen Dank und tschüss, bis demnächst. Many happy landings.
Ciao. Jawohl. Auch von meiner Seite nochmal, lieber Michael, vielen, vielen herzlichen Dank. Für dich alles Gute, bleib gesund. Always many happy landings. Auch für euch da draußen alles Gute. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Der Fritz, ciao.
Danke, ihr beiden. Grüße an alle. Macht's gut. Ciao, ciao.